Willkommen bei Best Life NLP, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung begleitet. Gemeinsam mit dem NLP-Experten Ronny Rode erkunden wir, wie du durch effektive Kommunikation und starke Beziehungen dein volles Potenzial entfalten kannst. Jede Episode bietet dir neue Einsichten und praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Starte jetzt mit uns in ein besseres Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du uns zuhörst. Heute geht es um das Thema Beziehungsfähigkeit im Business. Ich freue mich ungemein und begrüße recht herzlich Ronny Rode. Hallo Ronny, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo. Schön an alle, die da auch dabei sind und diesmal wieder zuhören oder zusehen.
Lieber Ronny, Beziehungsfähigkeit im Business. Wir hatten eingangs kurz darüber gesprochen. Und nicht nur kurz, sondern uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Und du meintest, oh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich NLP, beziehungsweise wahrscheinlich im Business allgemein miteinander klarkommen, Beziehungsfähigkeit. Sag mal ganz kurz, warum du meinst, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Ja, also ich meine, wir verbringen ja einen Großteil unserer Lebenszeit tatsächlich auch im Job. Und was mir immer wieder aufgefallen ist als Angestellter im Unternehmen, ja, in unterschiedlichen Positionen, dass Menschen sich nicht so gut gefühlt haben auf der Arbeit, weil sie mit bestimmten Kolleginnen und Kollegen Probleme hatten. Und sorry, wenn ich so viel Zeit in meinem Leben verbringe oder so viel Lebenszeit auch in den Job investiere, dann darf die Beziehung zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ja auch entsprechend gut sein. Ich glaube auch, Menschen arbeiten ja immer irgendwie mit Menschen zusammen. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn du Menschen magst und eine gute Beziehung da zwischen euch, dann vertrauen sie dir, dann fördern sie dich, ja, dann unterstützen sie dich in unterschiedlichen Dingen. Und deswegen, glaube ich, sind Beziehungen im Business absolut wichtig.
Ich finde das sehr interessant, weil ich möchte da mal vielleicht ein krudes Beispiel bringen. Aber ich frage mich dann immer, wenn ich bei Menschen zu Hause bin, zu Besuch, und die haben eine komische Couch, ne, oder eine unbequeme, dann denke ich mir auch immer, ihr verbringt doch einen Teil eures Lebens, ich will jetzt nicht von einem Großteil reden, aber einen Teil eures Lebens verbringt ihr doch auf dieser Couch mit dem Ziel, dass es gemütlich sein soll. Und dann geht es so nach, keine Ahnung, nach Optik oder weiß ich nicht, ne, und wie es in den Raum reinpasst und sowas. Und das muss ich gerade dran denken, weil das ist völlig richtig, was du sagst. Wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Das ist wahrscheinlich ein Drittel unseres Lebens verbringen wir nur auf der Arbeit mit Menschen. Und da ist es schon, da hast du schon recht. Das hat ganz viel damit zu tun, wenn ich nach links, nach rechts schaue, wenn ich in einem Großraumbüro sitze, wie komme ich denn mit denen klar? Wie würdest du denn die ganze Nummer angehen? Wie würdest du denn sagen, muss ich erstmal bewerten? Was ist denn gut? Was ist denn schlecht? Wie würdest du das jetzt machen? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Ronny, wie verbessere ich denn meine Beziehungsfähigkeit im Business überhaupt?
Man muss ja ein bisschen zurückgehen und mal schauen, wie ist denn eine gute oder eine schlechte Beziehung in Anführungszeichen, wenn wir jetzt mal so schwarz-weiß rangehen. Wie ist denn so eine Beziehung überhaupt entstanden? Und meistens ist es so, dass wir vorher nicht bereit waren, wenn die Beziehung nicht so doll ist, dass wir nicht bereit waren, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Also ich habe das regelmäßig in Ausbildung. Was wäre, wenn die andere Person einfach mal okay wäre? Du musst nicht mit der in Urlaub fahren, aber sie ist erstmal okay. Ja, und bei Menschen, die wir sofort mögen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo wir sofort irgendwie so spüren, ne, jeder kennt das aus meiner Erfahrung raus, du lernst jemanden kennen, ihr könnt euch sofort unterhalten, ihr habt eine super Beziehung miteinander, da gibt es oft Gemeinsamkeiten, Dinge verbinden euch und dann kommt irgendjemand, der so ein Wertesystem hat, wo du sagst, oh, um Gottes Willen, also mit dem würde ich nicht und so und schon redest du anders in dir drin über diese andere Person und schon verändert sich was in der Beziehung. Also deswegen wäre mein erster Tipp, tatsächlich auf die Stärken von anderen Menschen zu gucken, Leute neugieriger kennenzulernen. Und wenn du vielleicht sagst, Mensch, naja, irgendwie ist der ein bisschen komisch, dann vielleicht innen mal kurz zu wechseln und zu sagen, Mensch, ich lerne den erstmal kennen. Ich gehe mal ganz neugierig ran, so ein bisschen spielerisch. Wie man früher vielleicht als Kind andere Kinder auf dem Spielplatz, auf dem Fußballplatz oder wo auch immer kennengelernt hat. Das wäre so meine Herangehensweise. So gehe ich auch heute ran, wenn ich neue Menschen kennenlerne.
Jetzt hören ja vielleicht auch ein paar Unternehmer zu, die Mitarbeiter haben oder in einer Führungsposition sind. Jetzt möchte ich da auf eine Studie zu sprechen kommen. Fairerweise muss ich sagen, du hast mich auf diese Studie hingewiesen. Also die Credits gehen hier an dich, die habe ich nicht rausgesucht. Und zwar ist sie aus dem Jahr 2022 und da wird beschrieben von Gallup, heißt das glaube ich, wird es ausgesprochen, von der Gallup-Studie, dass 151 Milliarden Verlust in deutschen Firmen erzeugt, generiert wird, kann man ja fast gar nicht sagen, produziert wird, durch gestörte Beziehungen. Das unterstreicht ja ganz schön das, was du sagst, vor allem, dass das vielleicht wichtig wäre, da mal anzusetzen.
Ja, am Ende hat ganz vieles mit Führung zu tun aus meiner Sicht. Ich bin ja in vielen Firmen und trainiere dort Manager, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen. Und es ist spannend, die Menschen, die ich kennenlerne, die haben Lust, sich zu entwickeln. Ja, die haben Lust zu wachsen, die haben Lust, sich auch zu verändern, aber eben nach ihren Bedingungen und nicht nach den Bedingungen, die ihnen aufgezwungen werden. Und was ich in Firmen oft erlebe, ist halt sowas wie Statusdenken, ein Positionsdenken ist dann da. Manchmal ist es aber auch sowas wie politische Spielchen. Und immer wieder sehe ich auch, dass die Leute mit Sicherheit, die Führungskräfte, mit sich so Themen haben, dass da so innere Sabotageprogramme haben, damit Leute dann klein gehalten werden. Ja? Und deswegen würde ich mal sagen, es ist super wichtig, dass man gute Beziehungen im Unternehmen hat, weil man dann miteinander arbeitet. Mir fällt ein Satz ein, den wir bei Red Bull damals immer gelernt haben. Also Menschen kommen ins Unternehmen motiviert und die verlassen demotiviert ihre Führungskräfte.
Das muss ich erstmal wirken lassen. Menschen kommen motiviert ins Unternehmen und verlassen demotiviert ihre Führungskräfte. Also sagst du, ist so dieses abgegriffene Sprichwort, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, es liegt oft an der Führungskraft.
Absolut, ja. Es ist ganz oft so, dass ich erlebe, Mensch, meine Mitarbeiterin funktioniert nicht mehr. Und dann sage ich, Mensch, wie war es denn vor 3 Jahren? Ja, die war motiviert, die ist super, ja, die habe ich ja eingestellt und die war richtig gut. Und dann frage ich immer, Mensch, was hast du denn in den letzten 3 Jahren mit ihr gemacht, dass sie jetzt nicht mehr motiviert ist? Und an der Stelle kommt immer, okay, ich bin auch dran beteiligt, auf so eine humorvolle Art und Weise. Und dann wird den meisten Führungskräften erstmal bewusst, dass sie einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Beziehung haben, im Job.
Jetzt gehört natürlich auch so eine gewisse Menschenkenntnis dazu, ne? Also wenn ich mir jetzt mein Büro vorstelle, da sitzen jetzt 5 andere Personen, da hat ja jeder sein eigenes Leben, seine eigene Geschichte, die eigene Denkweise, Wertesystem, hast du gerade eben genannt. Diese Menschenkenntnis, wie siehst du die, wie wichtig ist die, kann ich die erlernen überhaupt und was hat das mit erfolgreicher Geschäftsbeziehung zu tun?
Wenn du keine Menschenkenntnis hast, dann weißt du auch nicht, was andere wollen und wie andere funktionieren. Und wenn du nicht weißt, wie andere funktionieren, kannst du nicht deren Verhalten und auch nicht deren Einstellung verändern. Also ist Menschenkenntnis mal so eine absolute Grundlage. Ja? Und ich finde auch, wenn du Menschenkenntnis hast, dann bist du so ein wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil bereit, auch einfach die anderen Menschen so zu akzeptieren. Weil Menschenkenntnis heißt ja auch, ich möchte mich damit beschäftigen. Ich will mich mit Menschen beschäftigen, die anders sind als ich. Mit denen du eh klarkommst, ist ja super einfach. Das kann fast jeder. Aber die Leute, die so ein bisschen anders sind und die dann nicht abzuwerten, sondern erstmal so zu gucken, Mensch, was sind denn eigentlich die Stärken bei denen? Was sind denn deren Motivationsstrategien? Ja? Und dann spürt die andere Person auf einmal, oh hoppala, der guckt jetzt nicht so mit Schuld, nicht so abwertend auf mich, sondern der möchte mich unterstützen, der möchte mir helfen. Und auf einmal öffnen die anderen sich. Und das hilft natürlich unheimlich im Business, wenn du Leute hast, die jetzt mal grundsätzlich offen für Veränderungen sind.
Ja, jetzt bist du natürlich auch so ein unfassbar lebensbejahender Mensch. Ne? Also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der vielleicht ein bisschen das Leben, also erstmal mit sich selber klarkommen, sich erstmal selber, ich spreche jetzt mal von mir, den eigenen Kadaver ins Büro hieven, ne? Und mich dann anzuschauen, dann sehe ich dann 5 Menschen und denke, oh, so, jetzt musst du aber auch noch zu denen nett, freundlich und sagen, das sind ja grundsätzlich nette Menschen. Das ist natürlich schon auch Arbeit. Ne? Wie gehe ich denn das an? Hast du dann Geheimtipp? Gibt es eine Pille, die ich dann nehmen kann und dann klappt das? Oder was ist dein Geheimtipp?
Nee, die Pille gibt es leider nicht. Wer die erfindet, wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell reich werden. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist es so, so ist es bei mir auch damals gewesen, dass natürlich dich unterschiedliche Dinge triggern bei den Leuten. Ne? Du hast deine Ziele, du möchtest nach vorne im Unternehmen und dann gibt es 4, 5 Menschen, die haben nochmal eine andere Idee, wie es nach vorne geht. Das geht dir dann nicht schnell genug und dann muss man mit den Menschen wieder reden und solche Dinge machen. Aber sorry, ist halt ein Teil des echten Lebens, nicht nur im Business, sondern auch außerhalb des Businesses, wenn du mit anderen Menschen draußen zu tun hast, in den eigenen Beziehungen, mit Freunden, mit Familie. Und da wäre es immer eine gute Idee, aus meiner Sicht raus, dass wir die Leute immer halt abholen. Und es ist halt nicht so einfach, aber es ist eine Übungssache, seinen Zielen treu zu bleiben und auf der anderen Seite trotzdem, weil wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich ja in einem System drin. Und dort die Regeln zu verstehen, und eine Regel ist, es wäre gut, wenn die Menschen gut drauf sind um mich herum und Lust haben, bei den Projekten mitzumachen. Und dafür muss ich halt Zeit aufwenden für die Beziehung. Weil Menschen, die schlecht drauf sind, und keine Lust haben, mit dir so zusammenzuarbeiten, denen kannst du vielleicht sagen, was sie zu tun haben, weil du vielleicht die höhere Position bist im Unternehmen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie Lust haben, dass die in der Arbeit aufgehen, dass sie nicht still kündigen, was ja sehr modern ist gerade, dass die Leute irgendwann abschalten und bringen dann ihre Leistung nicht. Also gute Beziehungen auf der Arbeit kann zu guten Leistungen führen, schlechte Beziehungen auf der Arbeit. Da kannst du die Uhr danach stellen, dass die Leute ihre Arbeit innerlich einstellen.
Ich glaube, ich merke schon, das ist so die Quintessenz unserer Podcast-Folge hier, beziehungsweise hier, um es mal so bildlich zu sagen, hier liegt der Hase im Pfeffer. Ich glaube, dass es nämlich nicht so ist, dass im Büro, im Durchschnittsbüro an einer Beziehung gearbeitet wird, sondern da kommt man hin, sagt Moin, sagt Mahlzeit und sagt schönes Wochenende, wenn es gut läuft. Und ob der andere oder die andere jetzt happy ist oder nicht, ist in vielen Büros völlig irrelevant. Ne? Ihr werdet jetzt zuhören, würde sagen, bei uns ist es ganz anders, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass es im Durchschnitt nicht so ist. Und du sagst, das ist einfach enorm wichtig. Und das ist, glaube ich, so die Grundstory, worum es hier geht. Ne? Dass du sagst, ey, da muss einfach Zeit investiert werden. Und jetzt ist meine Frage, was meinst du damit? Zeit, Arbeit, Energie investiert werden, muss man sich jetzt eine Stunde am Tag zusammensetzen und muss sich tief in die Augen schauen und fragen, wie geht's dir denn? Oder was ist deine Empfehlung?
Wenn man sich ja mit Menschen beschäftigt, Menschen sind unterschiedlich. Das kann man schon mal unterstreichen. Ob man es jetzt akzeptiert, ist eine andere Geschichte. Aber wenn du bereit bist, es zu akzeptieren, dann weißt du, okay, da sind unterschiedliche Menschen im Büro. Oder auch, die ich sonst begegne. Und dann hast du halt manche, die sind super zielstrebig, die gehen nach vorne und mit denen brauchst du halt nicht so lange Smalltalk machen. Ja, da redest du kurz über Ziele, dann geht's zusammen in eine Richtung, geht's vorwärts. Ja, sorry, da braucht man nicht jetzt lange auf der Beziehungsebene machen. Das gibt's auch mal. Ja. Dann gibt es vielleicht so Denker, Denkerinnen, die sind ein bisschen lange in Planung, in Struktur. Da wäre es dann auch schön, dass man den Leuten nicht sagt, ja, jetzt setz doch halt mal um. Ja, geh doch mal in die Umsetzung, weil, sorry, sie hätten es ja gemacht, wenn sie es gewusst hätten, wie es geht. Sondern da guckt man natürlich, dass man sich mit den Leuten erstmal beschäftigt und wo sie gerade hängen gedanklich, wo sie gerade da sind. Und dann bietet man denen Hilfe an und guckt, dass man sie in die Umsetzung reinbekommt. Und dann gibt es eben auch Leute, sag ich mal, wie mich, das sind so die gerne auch mal ein bisschen was erzählen und die früher auf Beziehungen am Arbeitsplatz Wert gelegt haben, dass wir erstmal eine halbwegs gute Stimmung haben. Ja, und dann war ich damals und bin auch heute immer noch leistungsfähig, wenn ich halbwegs gut drauf bin. Also Menschen sind unterschiedlich und auf die Menschen einzugehen, die Leute da abzuholen, wo sie sind und dann mitzunehmen auf die Reise. Ich glaube, das ist immer das große Geheimnis, wenn du Leistung und eine gute Stimmung auf dem Arbeitsplatz haben möchtest.
Stelle ich mir aber, also da gehört ja schon ein Skill dazu, das auch zu sehen. Ne? Was ist der Gegenüber, die Gegenüber für ein Typ Mensch? Ne? Um mal Bernd Stromberg über das Thema Humor zu zitieren, der gesagt hat, der eine mag scharf, der andere mag es nicht scharf und der dritte ist überhaupt kein Fleisch. So ist es ja auch ein bisschen im Büro. Ne? Also dass man da ganz viele verschiedene Personen hat, die, wie du schon gesagt hast, der eine ist, wie heißt das, limbisches System, ne? Der eine ist knallrot, ne, erfolgsorientiert, der andere dann. Sagst du dieses Wahrnehmen, das ist wichtig? Und falls du ja antworten willst, kannst du direkt hinterher schieben, wie lerne ich das denn?
Was du nicht wahrnehmen kannst, kannst du nicht verändern. Das heißt, Wahrnehmung zu trainieren, deine Wahrnehmung zu trainieren, ist, finde ich, eine Grundaufgabe. Ich habe einen kleinen Vorteil. Als Trainer muss ich manchmal vor Gruppen 10, 20, 30, 40 Leuten stehen und muss viele Dinge sehen. Ich trainiere das dann täglich in der Arbeit. Aber als Führungskraft oder als Verkäuferin, als Leute, die mit anderen Menschen zu tun haben im Job, und das hast du ja in vielen Bereichen, wäre es gut, wenn du mitbekommst, wie ist denn die andere Person so drauf? Was ist der denn wichtig? Und dafür muss man sich mit der anderen Person beschäftigen. Das wäre mein allererster Tipp jetzt an der Stelle, auch um zu Antwort zu kommen, dass du dich mit anderen Menschen beschäftigst und dir wirklich lernst, wie ticken die, wie funktionieren die, was ist denen wichtig, was sind deren Bedürfnisse. Und wenn die anderen Personen dann spürt, du interessierst dich für sie, wirklich von Herzen her, dann öffnen die sich, reden mit dir, geben dir Antworten und du hast eine ganz andere Basis für eure Zusammenarbeit. So erlebe ich das. Also das ist mein Weg, wie ich Beziehungen mit anderen aufbaue. Ehrliches Interesse. immer auch was zu lernen, weil ich lerne jeden Tag Menschen kennen, die in einem Bereich besser sind als ich, mindestens in einem, wahrscheinlich noch in viel mehr. Und das zu lernen, wie die das machen, das fasziniert mich und die anderen merken das auch und sind sehr offen und sind dann auch veränderungsbereit.
Lass uns das mal, ich würde das gerne mal durchspielen jetzt. Wir machen jetzt so ein Rollenspiel, ja? Also wir sind jetzt in einem Büro, du bist Führungskraft und ich bin jetzt der neue Mitarbeiter. Du hast mich, aber ich wurde über deinen Kopf hinweg wurde ich eingestellt, um dieses Szenario sauber zu haben, weil sonst würdest du mich ja kennen. Und ich mal palim, palim, Tür geht auf und ich bin jetzt da und sage, Servus, ich bin der Neue, mein Name ist Christian, ja, und ich komme jetzt und wie würdest du, das ist jetzt natürlich sehr konstruiert, aber einfach mal so, wie würdest du jetzt rausfinden, was ich für ein Typ Mensch bin?
Okay, bevor ich was sage, ich müsste es jetzt erstmal mich entscheiden, wie will ich das akzeptieren, ob du, also du bist ja über meinen Kopf hinweg jetzt eingestellt worden, jetzt die Frage, bin ich bereit, das erstmal zu akzeptieren oder zumindest die Situation so anzunehmen, wie sie ist und würde sagen, Christian, Mensch, wie findest du jetzt die Situation, du bist eingestellt worden über meinen Kopf hinweg, würden jetzt manche sagen, ich finde es gar nicht so, mir ist erstmal wichtig, dass wir uns kennenlernen und würde jetzt mit dir in den Dialog halt reingehen, ne? Und würde erstmal rausfinden, wo kommst du her, was machst du, was stellst du dir vor, was ist dir wichtig, wenn wir zusammenarbeiten, und würde dann wahrscheinlich mit den Fragen kommen, die ich auch vorher im Bewerbungsgespräch mal angenommen, wir hätten vorher ein Bewerbungsgespräch gemacht, wäre ich wahrscheinlich dann mit unterschiedlichen Fragen gekommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich würde zum Beispiel immer im Bewerbungsgespräch vorher schon fragen, wie willst du später Christian von mir Feedback haben, wenn wir zusammenarbeiten? Weil vorher ist die Beziehung ja meistens noch nicht so, wie sagt man, da gab es noch keine emotionalen Momente auf irgendeine Art und in irgendeiner Art und Weise. Und da können wir uns nochmal völlig frei auf Augenhöhe halt irgendwie kennenlernen. Dann würde ich fragen, Mensch, was ist dir wichtig, wenn wir später zusammenarbeiten? Wie gehen wir später miteinander um, wenn wir mal Streit miteinander haben? Auch diese Dinge alle schon im Vorhinein zu klären. Aber jetzt wären wir ja drin und Christian wäre jetzt da. Und jetzt würde ich dich nach deinen Hobbys fragen, nach deinen Interessen, was du so machst, was dir wichtig ist im Job, welche Führungskraft dich vielleicht in der Vergangenheit mal so mit dir umgegangen ist, dass du gesagt hast, oh, bei der würde ich nie wieder arbeiten. Und welche Führungskraft vielleicht auch mal früher so war, wo du sagst, oh, die war cool, das war gut, also das hätte ich auch gerne wieder. Und in dem Moment, wo du mir antwortest als Christian, würde ich nur noch zuhören, die ganzen verbalen und nonverbalen Signale mir raussuchen, was ich über dich lernen kann und würde dann im Gespräch weiter auf dich eingehen.
Da würde dir natürlich also jetzt hast du natürlich einen großen Vorteil, dass deine NLP-Historie dir natürlich da extrem helfen würde, da auch viele, das habe ich glaube ich schon rausgehört, viele auch nonverbale Dinge zu erkennen, ne? Könntest du mir da mal, was wäre sowas, was du sofort erkennen würdest aufgrund deiner NLP-Erfahrung? Würdest du erkennen, oh, der ist aber faul oder der ist, keine Ahnung, interessiert mich jetzt, was würdest du so erkennen, was sind so typische Dinge?
Das Schöne am Menschen ist, der Körper sagt mehr als 1000 Worte. Es gibt da so ein schönes Sprichwort. Das heißt also, während wir nachdenken, reagiert der Körper meistens vorher. Der Körper zeigt dir vorher schon an, ob die Reaktion jetzt schön ist oder nicht. Ja? Und du bist meistens auch kalibriert darauf. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Wenn du nach Hause kommst und du hast zu deiner Partnerin gesagt, Schatz, ich komme um 18 Uhr und du kommst um 18.30 Uhr und du siehst dann schon das Gesicht deiner Partnerin, das so ein bisschen so in den Bereich geht, dann merkst du schon, sie ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so begeistert, dass du 30 Minuten später nach Hause kommst. Das heißt, du kannst also diese Dinge schon auch einen Ticken vorher wahrnehmen. Und jetzt natürlich die Frage, wie kannst du sowas auch, ich gebe mal ein konkretes Geschäftsbeispiel, wie kann man das einsetzen, auch diese Wahrnehmungsfähigkeiten. Stell dir vor, du hast ein Verkaufsgespräch und du fragst den Kunden, und du bist jetzt Außendienstler oder bist irgendwie halt ne, Verkäufer oder Verkäuferin, fragst den Kunden, Mensch, gab es denn in der Vergangenheit schon mal jemanden im Außendienst oder auch auf der, so wie ich jetzt hier gerade reinkomme, wo sie gesagt haben, Mensch, der war richtig gut, der hat mir richtig Freude gemacht, hat Spaß gemacht. Und jetzt muss man auf den Kunden achten und der Kunde sagt, ja, Mensch, das war der und der und jetzt geht er wirklich in eine sehr starke Körpersprache rein. Und kurz danach kommt die zweite Kalibrierungsfrage und sagt man, Mensch, und gab es denn schon mal einen Kunden, gab es denn schon mal einen Außendienstler, wo du gesagt hast, Mensch, das war nicht so dolle in der Zusammenarbeit? Und jetzt geht der Kunde auf einmal in so ein, naja, das war vor 5 Jahren und so. Und jetzt sieht man natürlich und spürt auch schon an der Stimme, an der nonverbalen Reaktion von den Leuten, an der Gestik, an der Mimik, okay, da gab es zu, ja, der war gut, zu, oh, der war nicht so doll. Spürt man kann sich darauf kalibrieren. Und ganz am Ende fragt man den Kunden, Mensch, lieber Kunde, wie fanden Sie denn mein Produkt jetzt? Sagen Sie doch mal. Und der Körper geht jetzt in so ein und der Kunde sagt aber, ja, muss ich mir noch mal überlegen. Aber der geschulte Verkäufer sieht dann an der Stelle schon, dass der Körper in so einer, ist eine coole Nummer, würde ich gerne kaufen. So Sachen kann man natürlich dann machen, wenn man eine gute Wahrnehmung hat, wenn man kalibriert ist auf den Kunden oder auf den Gesprächspartner gegenüber. Es geht ja in allen Lebensbereichen. Und kriegt dann mit, ob die Leute dir die Wahrheit sagen. Und ich glaube, vielleicht eine Sache noch zum Abschluss. Fast jeder Person kennt es. Ich habe fast jeden gefragt und fast jeder kennt es. Wenn du manchmal spürst, dass eine Person auf der anderen Seite dir nicht zu 100% die Wahrheit sagt, da gibt es so eine Inkongruenz. Das Innere passt nicht mit dem Äußeren überein. Und man merkt so irgendwie, ah, der Christian, der Nils, der Gunther, irgendwie hat er jetzt, irgendwas stimmt nicht.
Ich finde dieses Kalibrierungsfragen, das finde ich herrlich. Also das muss ich, ich versuche es mal anzuwenden, weißt du, nach Hause zu kommen und Schatz, was war ein extrem glücklicher Moment für dich und dann, wo war ein ganz schlimmer Moment und dann sich zu überlegen, okay, dass diese Gesichtsausdrücke, die merke ich mir jetzt quasi, ich habe diese Range und wenn ich dann sage, ich gehe heute Abend Fußball schauen und dann schaue ich, wie ist das Gesicht, ist jetzt natürlich sehr, sehr simpel, ne, aber ich finde ich spannend. Ich würde aber gerne nochmal über dieses 18:30 Thema sprechen, erstens, weil es exakt mein Leben beschreibt und zweitens, weil ich finde, da habe ich ja einen sehr großen Einfluss auf die Beziehung, ne? Weil es kann ja passieren, dass ich 18 Uhr sage und es 18.30 Uhr wird. Aber ich habe ja da auf dieser Straße die Möglichkeit, verschiedene Ausfahrten noch zu nehmen. Ne? Beispielsweise um 17.50 Uhr zu sagen, Schatz, es wird später. Ne? Oder halt vorher zu sagen, es wird eventuell auch später als 18 Uhr. Das heißt, ich bin da ja selbst, habe das ja selbst in der Hand, wie da diese Beziehung und Kommunikation läuft. Inwiefern sagst du denn, ist das wichtig, ja, das Verhältnis zu sich selber, zu seiner eigenen Einstellung, seine eigenen Werte da, ne? Also inwiefern sagst du, ist das wichtig?
Es gibt ja zwei Ansätze. Das eine ist auf Strategieebene. Ich habe es letztens gehabt, ein Geschäftsführer sagt, er kommt manchmal zu spät nach Hause, seine Frau geht dann nicht so toll mit ihm um, er natürlich auch nicht dadurch, dass er zu spät ist, mit ihr an der Stelle. Und meine Empfehlung war, sag einfach, du kommst 19 Uhr und er kam jetzt auch nicht so runter nach dem Job. Also hätte auch mal so eine halbe Stunde für sich gebraucht. Ich glaube, das kennen auch viele Menschen. Dann habe ich gesagt, Mensch, sag, du kommst 19 Uhr, dann ist es vorher klar, die Erwartungshaltung ist geklärt. Du bist dann vielleicht um 18.15 Uhr zu Hause und gehst dann noch eine halbe Stunde spazieren. Und dann sagt er, oh ja, das ist cool, da komme ich runter, gehe mit einer guten Stimmung nach Hause rein, bin vielleicht sogar dann noch 15 Minuten vor 7 da, was ja auch nicht schlecht ist, und dann kommt man runter. Das ist jetzt so auf der Strategieebene. Auf der Persönlichkeitsebene, das ist die andere Ebene, die ich ansprechen wollte, ist jetzt natürlich wichtig, wenn du eine Partnerschaft hast, welche Tiefe hat eure Partnerschaft? Wie geht ihr mit solchen Dingen um, mit so Abweichungen? Also bei mir, bei meiner früheren Partnerschaft, ich nehme jetzt mal den Ronny vor 10, 15 Jahren, da haben wir einfach nicht drüber geredet, wie gehen wir miteinander um. In bestimmten Fällen, wenn die Erwartungen abweichen. Heute bei meiner Partnerin, da ist die Beziehung so stark zwischen uns, dass da 10, 15, 30 Minuten überhaupt gar keine Rolle spielen. Das wird überhaupt nicht zum Thema gemacht, weil wir einfach wissen, wir wollen uns nicht schaden, sondern es gibt bestimmte Gründe, warum, und wir reden einfach darüber. Und das ist natürlich eine schöne Ebene, weil das bedeutet, dass ich öfter gute Gefühle habe, wenn ich nach Hause komme, egal ob ich jetzt 10 Minuten später komme oder nicht. Und ich habe das Gefühl, so bei Trainingsteilnehmerinnen und Trainingsteilnehmern, das wünschen sich auch viele, dass man einfach so diese kleinen, ich nenne es immer so, das Fass, was das Fass zum Überlaufen bringt. So dieses kleine, buff, ne, kommst 10 Minuten zu spät, bam, geht zu Hause das Fass, läuft das Fass über. Eher aus so einer Balance die Beziehung aufzubauen zu Hause, vor allem mit dir selbst und natürlich auch mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner oder wie auch immer. Und das gar nicht zu so einem Thema zu machen. Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet hat, aber.
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen gibt es ein schönes Ziel, weil das klingt aber schon so, dass man sagt, da würde ich auch gern hin. Ne? Also nicht ich, aber vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere, die hier zuhört. Das ist ja, hört sich nach einer sehr gesunden Kommunikation an. Jetzt ist es ja so, dass ich mir bei der Partnerschaft den Partner meistens aussuchen darf. Im Büro ist es ja oft nicht so. Das heißt, da sitzt dann auch mal eine Person, von der ich einfach sage, Nee, ist einfach kein cooler Mensch. So einfach, es geht einfach nicht. Einfach auch, ich versuche es positiv zu sehen, es geht aber nicht. Es ist einfach ein schwieriger Mensch. Was mache ich denn dann? Jetzt kommt Ronny Rode und sagt, ihr muss was Gutes finden. Es geht nicht. Sag, was mache ich jetzt?
Natürlich gibt es Leute, die Dinge machen, die erstmal nicht so nachvollziehbar sind für uns. Und ich glaube, da hilft es auch wieder, sich mit Menschen ein bisschen auszukennen und Menschenkenntnis an den Tag zu legen und vor allen Dingen aufzupassen zwischen Wahrnehmung und Interpretation. Weil wenn ich jemandem sage, da ist ein schwieriger Mensch oder alleine nur im inneren Dialog, dann bedeutet das schon, dass eine Vorannahme drin, dass es schwierige Menschen gibt. Aber dreh das Spiel mal um und stell dir mal vor, es gibt gar keine schwierigen Menschen. Es gibt nur Menschen, die sind anders. Dann wird die Beziehung zu dieser Person, die jetzt vielleicht noch schwierig ist, dann wird die schon mal ein bisschen anders. Das ist der erste Punkt. Wenn sie doch, sage ich mal, etwas unangenehmer ist, dann geht es trotzdem darum, herauszufinden, wie ist das, im NLP würden wir sagen, das Modell der Welt des anderen oder der anderen, also den Menschen besser kennenzulernen. Und mit dem Glaubenssatz auch, in jedem Menschen ist irgendwo ein Veränderungspunkt da, wenn die Person das natürlich will. Wir wollen ja nicht übergriffig sein, sondern die Person darf sich ja freiwillig für den Job entscheiden, in dem sie gerade drin ist. Die Person hat sich ja dann irgendwann auch entschieden, sonst wäre sie ja nicht da. Also da gab es ja einen Haufen Entscheidungen, die zwischendurch auch getroffen werden sind. Aber wenn sie sich entscheidet, weiterzuarbeiten mit mir, dann ist auch meine Aufgabe, zum Beispiel als Führungskraft herauszufinden, Mensch, wo ist denn jetzt der Turning Point? Wo kriegen wir denn hier eine gute Beziehung hin? Wo kriegen wir Performance hin? Wo kriegen wir eben eine bessere Gemeinschaft hin? Je nachdem, was die Aufgabenstellung ist. Also ich gehe da eher so ran, dass ich sage, es gibt eine Lösung, ich muss die Lösung finden.
Jetzt habe ich von dir mal in einem Posting, glaube ich, einen Begriff gelesen, da stand Stärkenblick. Jetzt musst du mir mal bitte kurz erzählen, was das genau ist und wie ich das anwenden kann.
Wenn ich so Führungskräftetrainings gebe und wir machen ein Persönlichkeitsmodell und dann schicke ich die Leute nach dem Persönlichkeitsmodell in eine Übung rein und sage, schreib mal deine eigenen Stärken auf. Dann gibt es Leute, die können das super leicht. Die schreiben 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stärken auf. Und es gibt andere Leute, denen fallen von sich selber maximal 2 Stärken auf. Da lerne ich oft als Trainer, okay, hoppala, da ist vielleicht ein bisschen wenig Selbstbewusstsein da. Das ist das erste Thema, das, was die Leute mit sich selbst haben. Wenn ich aber mit anderen Menschen zu tun habe, mache ich manchmal die Übung und sage, nimm mal dein Team her, wie viele Leute hast du? Ja, 8 Leute in meinem Team, alles klar. Schreib dir mal von, und mit welchen kommst du gut klar, mit welchen nicht so. Und dann sage ich, ja, mit den 4 gut, mit den 4, ja, ist ein bisschen schwieriger. Okay. Schreib mal die Stärken von den Leuten auf, jeweils 5 Stärken mindestens mal. Und dann kannst du die Uhr danach stellen, dass die Leute bei den 4, mit denen sie gut klarkommen, sofort Stärken finden. 6, 7, 8, 9 Stärken. Und bei den anderen maximal 2. Und dann sage ich immer, überlegt mal gerade. Dann sagen sie, ja, Ronny, ha, jetzt weiß ich, stimmt. Die anderen, mit denen ich so mag, auf die gucke ich liebevoller. Da gucke ich mehr, was die können und so. Genau. Und dann ist die Aufgabe, versuch wirklich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stärken bei denen zu finden, mit denen du nicht so gut klarkommst. Und da brauchen die Leute manchmal 3, 4, 5 Tage für. Aber wenn sie es machen, ändert sich die Beziehung zu den Leuten, weil sie auf einmal auf die Leute gucken und sehen Dinge, die sie schon seit langer Zeit ausgeblendet haben. Nämlich, dass die Leute nicht umsonst an dem Arbeitsplatz sitzen, sondern die konnten ja mal was. Deswegen sind sie ja eingestellt worden. Und das ist für die Leute meistens ein Augenöffner, dass sie zu lange über Probleme und über Schwächen geredet haben von Leuten in Firmen.
Cooler Gedanke, finde ich sehr spannend. Kann mit Sicherheit viele, viele Themen lösen, so im Zwischenmenschlichen, beziehungsweise einfach eine Tür öffnen, die wahrscheinlich fast hermetisch verriegelt war bei vielen. Sehr cool. Hast du da mal so ein Beispiel? Kennst du irgendwie? Ich wünsche mir jetzt als Antwort irgendwie so ein fantastisches Bild von zwei Menschen, die sich spinnefeind waren und jetzt geheiratet haben und 3 Kinder bekommen und ein Kind davon hat Apple gegründet. Irgendwie so eine Geschichte würde ich mir jetzt wünschen. Hast du irgendwie sowas im Petto?
Nicht auf diesem Niveau, aber bestimmt auch nicht so schlecht. Ich habe wirklich einen guten Freund von mir, mit dem ich früher auf der Sportschule auch zusammen war, Fußball gespielt früher. Und da gab es mal ein Geldthema in der Familie. Und das hat die ganze Familie auseinandergebracht. Das heißt, 4 Familienmitglieder, Eltern auch getrennt, ne, 4 Familienmitglieder haben dieses Geldproblem, reden nicht mehr miteinander. Und dann habe ich vor, glaube ich, 8 Jahren, 8, 9 Jahren mit ihm mal geredet und sage, Mensch, Wenn alle die gleiche Position behalten, wird sich nichts verändern. Ja, alles bleibt so, wie es ist. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du zufrieden gerade? Fühlst du dich gut jetzt damit? Und sagt er, natürlich nicht, fühle mich total blöd, das geht mir auf die Ketten und so weiter und so fort. Und meiner Schwester auch und meinen Eltern wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ja? Dann sage ich, okay, was kannst du denn dafür tun, dass es besser wird? Und da gehen die meisten Leute so ein bisschen in Protest rein und sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sollen die anderen sich da erstmal ändern? Und ich habe ihm empfohlen, mach du den ersten Schritt. Es gehört immer ein Mensch dazu, der den ersten Schritt auf die anderen zumacht. Aber du musst halt dein Ego ein bisschen zurückschrauben kurz. Im Interesse der höheren Sache, dass man vielleicht wieder zusammenkommt. Und ich spule jetzt mal 4 Jahre vor. Ich glaube, vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren war es dann so, dass zumindest die Schwester und er wieder zusammengefunden haben. Und jetzt sogar Schwester, Mutter und er, nur mit dem Vater. Da ist er noch in Arbeit. Aber ich finde das ein schönes Ding, wenn man so zerstritten ist in der Familie und dann entsprechend wieder gut zusammenkommt. Ich sage gerne mal was Persönliches. Meine Mutter zum Beispiel hat meine Oma am Sterbebett gesehen. Die haben 20 Jahre keinen guten Kontakt miteinander gehabt. Und dann lag meine Oma sehr friedlich am Sterbebett da. Und da sagte meine Mutter so, oh, wenn sie so im Leben auch so nett gewesen wäre, jetzt verzeihe ich ihr. Und da denke ich mir so, und das war für mich ein krass emotionaler Moment, da denke ich mir so, sorry, 20 Jahre einfach nicht über die Beziehung zu reden, um dann am Sterbebett zu sagen, oh Mann, wäre ich mal früher auf meine Mutter zugegangen. Sorry, da kann man heute eigentlich schon die wichtigen Themen, die wichtigen Beziehungen klären und einfach das heute schon machen, damit das Leben einfach die nächsten 20 Jahre ein bisschen schöner aussieht. Ist meine Vorstellung.
Ronny, das hat sich, diese 30 Minuten fühlen sich wie so ein leichter Tritt in den Hintern an, ganz leicht, sodass ich denke, ach, das sind so 5, 6 Menschen, da müsste ich jetzt eigentlich diesen Schritt machen, so dass das fühle ich gerade. Ne? Andererseits habe ich auch ein leichtes Lächeln, was man jetzt im Podcast nicht sieht, aber das habe ich tatsächlich. Also es fühlt sich nach einem freundlichen Tritt in den Hintern an. Deshalb musst du mir jetzt nochmal zum Abschluss mir und allen, die hier zuhören, so eine Aktion mitgeben. Was kann ich tun? Was ist der erste Schritt? Was mache ich jetzt, um voranzukommen?
Wenn du ein Problem mit anderen Menschen hast, dann Stärkenblick Nummer 1. Vielleicht auch die Dinge runterschreiben und dann das Dritte in diesem ersten Schritt sozusagen wäre, es auch auszusprechen, auf die andere Person zuzugehen. Mit allen Reaktionen, die da kommen können. Aber du hast es getan. Nummer 1, du fühlst dich besser, wenn du es mal ausgesprochen hast und hast den ersten Schritt auf die anderen zugemacht. Da fällt vielen ein unheimlicher Stein vom Rücken. Und es gibt die Chance, dass vielleicht die andere Person, weil du dich geöffnet hast zuerst, eben auch entsprechend bereit ist, dann wieder in die Beziehung zu geben. Und ich weiß nicht, wenn ich die Zeit habe, würde ich noch einen zweiten coolen Tipp, den ich auch schon mal gemacht habe.
Die Zeit hast du.
Würde ich gerne nochmal abgehen und wer dann wirklich so auf so ein privates Beziehungsprofi-Level mal gehen möchte, das habe ich, glaube ich, auf einem Seminar vor 8 Jahren oder so mal gehört, ist, dass, sage ich mal, ein Stärkentagebuch mit deinem Partner oder für deine Partnerin. Das heißt, du hast vielleicht eine Beziehung, die schon so 4, 5 Jahre läuft und du sagst, ach Mensch, da könnte mal ein bisschen mehr Feuer rein und irgendwie. Und du machst wirklich über ein Jahr, schreibst du jeden Abend in dieses Buch rein, eine Sache, die du toll findest an deiner Partnerin oder an deinem Partner. Und nach einem Jahr schickst du ihr oder ihm oder schenkst du ihr oder ihm dieses Buch zum Geburtstag. Und danach kann ich dir sagen, sind sehr gute Gefühle da.
Das lassen wir mal so stehen, nehmen wir mal mit. Ich sag ganz viele Amazon.de Tagebuch und schreibt uns gerne mal dann in einem Jahr, ob ihr das gemacht habt, wie das Feedback war. Und Ronny, tausend Dank. Ich glaube, diesen leichten dritten Hintern, den haben einige vielleicht auch gebraucht und dafür danke ich recht herzlich. Wenn es euch tiefergehend interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann gilt wie immer, schreibt uns gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Es gibt für jeden, an jedem Standpunkt die Möglichkeit, sich zu entwickeln, weiterzukommen. Und ich glaube, letzten Endes geht es darum, da verweise ich gerne nochmal auf die letzte Podcast-Folge, wo es auch um das Thema geht, dass man wachsen sollte, wachsen muss. Ne? Ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. In diesem Sinne bedanken wir uns für eure Zeit, für eure Ohren und Ronny, bei dir sagen wir recht herzlich Danke für deine Expertise und für deine tollen Gedanken. Vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören.